Nun, lasst uns doch einmal unsere Häupter beugen im Gebet. Herr, du weißt, was ein jeder braucht, an Geist, Seele und Leib. Schenke uns das im Überfluss. Sei du gegenwärtig in deiner Auferstehungskraft und wirke über Bitten und Verstehen zu deiner Ehre. Amen. Unseren Text finden wir heute Abend in Philipperbrief, heute Nachmittag. Philipper 3, Vers 7 und 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um welches willen ich alles habe für Schaden gerechnet, und achte es alles für Kot, auf dass ich Christum gewinne. Auf dass ich Christum gewinne. Und dann noch ein Wort aus dem Psalmen. Entschuldigung. Psalm 137. Fünfte und sechste Vers. Vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechten vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wo ich dem nicht dein nicht gedenke, wo ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Darf ich das wiederholen? Vergesse ich dein Jerusalem, so will ich meine Rechten vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wo ich dem nicht gedenke, wo ich dein nicht gedenke, wo ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Das Thema dieser Tournee ist, wer Jesus hat, der hat das Leben. Gleichzeitig bedeutet das, wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wer das Leben nicht hat, der hat den Tod. Und den Todeszustand. Damit lebt er und in dem bewegt er. Und nicht nur den Tod, sondern auch Furcht vor dem Tod. Die Bibel redet davon, dass die Menschen, die Jesus nicht haben, Knechte und Sklaven sind, der Furcht des Todes. Wir hatten aber einen Deutschen nicht weit von uns in Südafrika, ein sehr, sehr reicher Mann, der sagte, der Tod ist kein Problem für mich. Angst vor dem Tod habe ich nicht. Ich habe nur ein Problem. Wie trenne ich mich von meinem Geld? Wie trenne ich mich von meinem Reichtum? Das ist mein Problem. Es gibt viele Probleme, nicht? Es ist gut, wenn man das Geld hat. Aber wenn das Geld dich hat, ist nicht gut. Es bringt auch viele Sorgen mit sich. Weiß man nicht, sorgt man sich wegen der Steuer und so weiter. Ah, es gibt vieles. geht zu den Reichen und fragt sie, die haben vielleicht mehr Sorgen als wir armen Schmucke. Also, eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Er hatte nun keine Furcht vor dem Tod. Aber seine Sorge war, wie wird er sich trennen von seinem Reichtum? Andere haben die Not, die Furcht vor dem Tod. Der Theologe, durch den ich zum Glauben kam, er war Südafrikaner, hatte keinen Frieden, suchte danach, fand es nicht, hatte dann eine Freundin und dachte, die wird die Lücke füllen in seinem Leben, tat es aber auch nicht. Da machte er sich auf und kam nach Deutschland und studierte Theologie. Die Professoren sagten, er war eine, wenn nicht der beste Student, den sie je hatten. Mit einer fantastischen griechischen und hebräischen Kenntnis. Sie meinten, vielleicht war er der Erste und der Letzte mit solchen Noten. Und als er fertig war, sagten sie mit seinem Studium, du bleibst nun hier in Europa, Afrika braucht solche Menschen nicht. Die können mit den Dummen fertig werden. Die Klugen brauchen wir hier in Deutschland, in Europa. Du sollst hier bleiben. Er sagt, nein, ich gehe zurück nach Afrika. Sie sagen, warum? Afrika braucht nicht solche Menschen. Er sagt, ja, wir haben ein großes Problem in Afrika. Alle unsere Bananen, die wir pflanzen, sind krumm. Und die muss ich zurechtbiegen, dass sie gerade sind. Ach, sagten sie, dann geh. Ja, das war zu jener Zeit, das ist schon länger her. Heute sind leider unsere Probleme etwas größer geworden, als nur die Bananen zurechtzubiegen. Aber es hat uns nicht gelungen, die sind noch krumm. Und als er Prediger war, ordiniert, spürte er, dass die Lücke noch nicht gefüllt war in seinem Leben. War noch immer ein Vakuum, eine Leere. Und er hat gedacht, nach seinem Studium und Ordination wird er nun glücklich sein. Aber er war nicht. Und dann meinte er, durch viel Predigen, viel Singen, viel Arbeiten, viel Schuften, wird er das Glück finden. Fand es aber nicht. Er hat es aber getan und körperlich war er am Ende. Da musste er zum Arzt. Es war ein Jude, der nicht an Jesus glaubte. Der hat ihn gründlich untersucht und sagt, ist es nicht seltsam, dass ihr Christen euch so vor dem Tod fürchtet? Ist das nicht seltsam? Ihr glaubt doch an den Messias. Dann sollte da keine Furcht sein vor dem Tod, sagt dieser ungläubige Jude zu ihm. Ein kluger Arzt. Er sagt, ich kann das nicht verstehen. Viele vornehme Christen sind schon zu mir gekommen. Und bei allen finde ich, dass sie sich fürchten vor dem Tod. Da stimmt was nicht, wenn da noch Furcht ist vor dem Tod. Die Bibel sagt, ich komme bald. Dann antwortet die Braut, ja komm, Herr Jesus. Welch eine Braut ist das, wenn der Bräutigam sie wissen lässt, er kommt und dann bekommt sie es mit der Angst. Da ist etwas falsch. Da ist etwas falsch. Da ist etwas nicht recht in ihrem Leben. Wenn er sagt, er kommt, dann will sie wegkriechen und weglaufen. Das muss ein böses Mädchen sein, die wohl ihrem Bräutigam nicht treu ist. Die Bibel sagt, für uns ist das Sterben Gewinn. Ist das Sterben Gewinn? Und Paulus, der dies geschrieben hat, diesen Text, der sagt sogar, ich will Jesu Tod ähnlich werden. Er hat sich nicht einen wunderbaren Tod erwünscht, wo man einfach einschläft. Sagt, Jesus ist gekreuzigt worden, geschlagen worden. Und ich möchte auch den Märtyrer sterben. Den Märtyrer Tod. Er wollte sein Leben für Jesus geben. Und er hat es auch geschafft. Es ist ihm gelungen, auch den Tod unseres Herrn Jesus ähnlich geworden. Das waren Männer. Und das war ein Mann. Ob es heute noch unter uns solch einen gibt? Jesus ist das Leben. Und wenn wir sterben, sterben wir nicht. Wir leben und haben Leben im Überfluss. Das ist etwas Wunderbares. Es ist doch nicht so lange her, noch keine 2 Jahre, dass meine Frau gestorben ist. Und als sie mich rief, die Tochter kam, Papa, komm schnell, Mama ruft dich. Und zu ihr ging und sagt, du, ihre Hand fasste, Mama, wolltest du mich haben? Sagt, öffnete sie die Augen, ja. Ich sage, was ist's? Sie sagt, der König kommt. Der König kommt. Schaute sie an und wartete, was geschehen sollte. Und plötzlich atmete sie auf und strahlte und sagte, er ist gekommen. Er ist gekommen. So wie eine Birne, wenn man die anschaltet, dann leuchtete, so leuchtete ihr Gesicht. Da habe ich Gott gedankt. Ich habe in der Vergangenheit immer gesagt, wir Männer müssen zu ihr sterben. Lass die Frau zurückbleiben, sie ist mit den Kindern. Die kann die Strümpfe stopfen und die weiß, wie es zu leben. Wir Männer, wir müssen schnell sterben. Wir zuerst. Heute bin ich dem Herrn Jesus unaussprechlich dankbar, dass er mir die Gnade erwiesen hat und hat meine Frau zuerst genommen, dass ich sehen kann, was der Tod ist für einen Christen. Welch Herrlichkeit! Wie wunderbar! Und rechne mich als ein Gesegneter unter den Männern, die solch ein Vorrecht hatten, zu sehen, wie eine göttliche Frau den lebendigen Gott begegnet. Um zu sehen, wie sie aus dieser Welt scheidet. 2 Mal. Hat sie es wiederholt. Zuerst der König kommt. Der König kommt. Und dann, er ist gekommen. und dann strahlte sie. Er ist gekommen. Zu beneiden sind die, die so sterben. Das ist Herrlichkeit. Darum sagt die Bibel, der Tod ist Gewinn. Aber unsere Großmutter sagte uns, Kinder, so wie ihr lebt, so werdet ihr sterben. So wie ihr lebt, so werdet ihr sterben. Dann hat man dafür zu sorgen, dass das Leben recht ist, heilig ist, rein, untadelig, fleckenlos, dass wir in rechter Stellung leben, zu Gott mit ihm verbunden, in diesem verbunden sein. Jesus ist das Leben und nicht das, nur das Leben. Ich möchte hinzufügen, das überfließende Leben, Leben im Überfluss. Wer Leben sucht, der findet zwar Jesus. Nicht in der Welt, nicht in Disco, nicht im Tanz. Nichts. Zu meiner Zeit gab es noch keine Diskos. Das ist Schund, was gestrige Schund. Bei uns tanzte man noch. Wir hatten den Tanzboden bei uns beim Elternhaus. Da konnten Menschen saufen. Da konnten sie tanzen. Alles, was die Welt dir geben kann. Aber volle Genüge findet man nur in Jesus Christus. Die Welt in ihrem Glanz ist nichts mehr als eine Seifenblase. Und ihr wisst, was eine Seifenblase ist. Die schönsten Farben im Sonnenschein. Rühr die nur an, dann ist der Finger beschmutzt. Genauso in der Welt. Der Teufel ist aber ein Lügner und Betrüger und besonders die Jugendlichen lassen sich an der Nase herumführen und der Teufel führt sie von einer Sünde zur anderen und zuletzt sind sie elend und arm und möchten sich das Leben nehmen. Sind lebenssatt vielleicht mit 21 Jahren, noch junge Kinder. Aber schon lebenssatt. Leben im Überfluss findet man nur bei Jesus. Und er sagt nicht nur das Leben. Er ist das Leben. Er ist auch der Weg. Es gibt keinen Weg für einen Menschen ohne Jesus. Wer Jesus nicht hat, ist verloren. Ist nicht auf dem Weg. Er ist die Wahrheit. Und wer die Wahrheit nicht hat, ist in der Finsternis, hat das Licht nicht. Ja, zurück zu dem Theologen. Da sagte der jüdische Arzt, das kann ich nicht verstehen, dass ihr Christen glaubt, dass Jesus der Messias ist. Und fürchtet euch vor dem Tod. Das ist, wenn unser Glaube nur im Schnabel, in unserer Zunge ist und im Kopf und nicht im Herzen. Gott sei Dank, dass er diesem Theologen gnädig war und er zum Glauben gekommen ist. Und dadurch sind wir und bin ich zum Glauben gekommen. Nicht alle Theologen fahren in die Hölle. Wenn Luther auch gesagt hat, der Boden der Hölle ist gepflastert mit ihren Köpfen, gibt es doch einige, die gläubig sind. Auch zu Jesu Zeiten, die Pharisäer, Schriftgelehrten, hohen Priester, die haben geschrien, tötet ihn! Hinweg mit ihm. Aber es waren ein paar, wie den Nikodemus und solche, die gläubig waren. Sie wissen ja von dem Mädchen, die gerade ein junges Mädchen, Teenager noch, kam zum Glauben. Und das, die erste Liebe, brannte noch im Herzen. Und jeden, den sie traf, mit dem sprach sie über Jesus, ging in den Zug, in die Eisenbahn, setzte sich, kam ein vornehmer Mann hinein mit feinem Anzug, setzte sich auf, seine Brille auf. Und dieses junge Mädchen konnte den Schnabel nicht halten. Schließlich sagte sie, entschuldigen Sie bitte, sagen Sie mir mal, sind Sie gerettet? Sagte ihr junges Mädchen, ich bin ein Theologe. Ja, sie wusste nicht, was ein Theologe ist. Dann fragte sie wieder, entschuldigen Sie aber, ich möchte wissen, sind Sie gerettet? Erbost trat er seine Brille herunter und schaute über die Brille und sagt, junges Mädchen, hast du nicht gehört und vernommen? Ich bin ein Theologe. Stell mir nicht solch eine Frage. Ach, sagte sie, entschuldigen Sie bitte, ich weiß leider nicht, was ein Theologe ist und was das bedeutet. Aber ich bin ganz gewiss, dass das Blut Jesu das auch wegwaschen kann. Kann sie davon reinigen. Das, was die wusste. Sind aber nicht alle Theologen, die so blind sind. Es gibt auch Gläubige. Jesus nun ist das Leben. Und er ist das Leben für jeden, der ihn aufnimmt und an ihn glaubt. Der an ihn glaubt. Es gibt ein englisches Buch jetzt, geschrieben von einem Professor, ein Arabe. Und Titel dieses Buches in Englisch ist Islam and Terrorism. Islam und Terrorismus. Es wäre gut, wenn Sie das in Deutsch übersetzen, dann solltet ihr es alle lesen. Es ist ein gutes Buch. Sehr gut. Da schreibt er, war ein berühmter Professor in der berühmtesten Universität Ägyptens über Islam, die Geschichte des Islam und Koran. Das ist ihre Bibel. Und dieser Mann merkte, dass nicht alles im Koran stimmt. Und immer mehr fand er im Koran und in der islamischen Geschichte, was keinen Sinn und keinen Verstand macht. Einige sagen ja, es ist alles gleich, Christentum, Islam und was. Es sind auch Menschen, die mit Blindheit geschlagen sind. Und er legt es sehr gut auseinander. Und er, diese Araber und Muslims, die ehre ich und respektiere ich, weil sie so mutig sind. Er lehrte dann in der Universität, dass das nicht alles stimmt im Koran. Es wird so gesagt und dann so gesagt. Und dann erklärte er es, der Grund, warum Mohammed das so geschrieben hatte. Und dann später in seinem Leben eine andere Geschichte geschrieben hat. Und die haben ihn gleich verklagt. Du sagst, das ist keine Treue. Muslim. Dann haben sie ihn gefangen genommen und gefoltert. Die Muslims sind schlimmer, als was die Kommunisten waren. Und die wollten ihn zwingen, dass er sich vom Islam gelöst hat. Können sie irgendwas tun, können sie ihn töten. Denn der Koran sagt, du darfst keinen Freund haben, der nicht Islam ist, der nicht ein Muslim ist. Du oder Christ. Du kannst ihn töten und wenn du ihn getötet hast, hast du eine gute Tat getan. Du hast es eigentlich nicht getan, Allah hat es getan. Welch ein Unterschied zwischen Allah und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dann gibt es solch törichte Menschen, die sagen, Allah ist Gott und Gott ist Allah. Wenn man sich nicht aus noch einkennt, dann halt's Maul. Dann werden sogar die Klugen dich für klug halten. Aber wenn du viel redest, dann offenbarst du deine Nacktheit, deine Blöde und dein Blödsinn. Also wurde dieser Mann gefoltert. Er sagte, ich habe den Islam nicht verlassen. Ich sage euch nur, die Sachen über den Islam, war ja noch nicht Christ geworden, dann haben sie gebrannt mit Zigaretten, glühendes Eisen genommen, ihn geschlagen unter den Füßen, dass er besinnungslos wurde. Und wenn er zu sich kam, musste er laufen, hin und her. Und dann zuletzt sagten sie so, komm mit uns die Treppen rauf. War eine kleine Öffnung in der Nacht. Und dann schoben sie ihn da hinein. Er fiel dann ins Wasser. Dachte, oh, nun ersaufen sie mich. Die Füße gingen immer tiefer. Plötzlich war er auf dem Boden. Und das Wasser über die Schultern. Im kalten Wasser. Und dann meckte er hier was aufs Wasser. Und dann war es voller Ratten. Dann ließen sie die Ratten auf ihn los. Hungernde Ratten. Die sollten ihn nur in die Ohren und das Gesicht wegfressen. Er kannte Jesus noch nicht. Er betete, aber dachte, oh Gott, ich bitte dich, wer du auch bist, erbarme dich meine. Und er sagt, die Ratten kamen, nicht eine Ratte hat ihn gebissen. Die spielten mit seinen Ohren, die küssten ihn die Nacht hindurch. Bis er dann schließlich so etwas sehen konnte, dass es Tag wurde. Und dann holten sie ihn da heraus. Dann sagten sie, da ist ein Freund, der dich gerne sehen will. Er dachte, das ist wohl seine Mutter. Ein aus der Familie. Führten ihn in einen Raum hinein. Und als er schaute, war da ein großer, böser Hund. Der sollte ihn zerreißen. Und töten. Er schaute den Hund an, betete im Herzen. Der Hund schaute ihn an und sie schlossen die Tür. Da setzte sich in der Mitte des Raumes. Er war sehr müde, hat ja die Nacht nicht geschlafen. schaute den Hund an, der Hund schaute ihn an und ging um ihn herum. Um ihn herum. Die ganze Zeit. Und dann schlief er dabei ein. Als er wachte nach langer Zeit, da lag der Hund in der Ecke vom Raum. Und als der Hund sah, dass er wachte, kam auf ihn los und freute sich. Kam wie zu seinem Freund. Erstaunlich. Legte sich neben ihn und tat ihm nichts. Gar nichts. Nach einigen Stunden öffneten sie die Tür, schauten hinein und er lebte noch. Holten sie ihn heraus, da sagte eine von den Männern: Brüder, da muss eine höhere Macht sein, die diesen bewahrt. Sie sagten: Nein, die höhere Macht ist der Satan. Es ist der Satan. Nun habe ich nicht Zeit zu erzählen, wenn Sie das Buch, wenn es in Deutsch übersetzt ist oder wenn Sie Englisch können, kaufen Sie es. Und dann ging er zur Apotheke nach einiger Zeit und die Apothekerin war eine Christin. Die gab ihm ein Neues Testament. Er nahm das Neue Testament, ging nach Haus und begann zu lesen. Und las Matthäus 5, die Bergpredigt, 6 und 7. Er sagt: Ich habe noch nie einen Menschen gesehen und gehört, der solche schreibt und solche sagt wie Jesus Christus. Er war gefesselt. Hat das Buch ganz durchgelesen und sagte: Herr Jesus, ich glaube, dass du der Messias bist. Du sollst mein Herr sein. Und so bekehrte er sich. Gleich danach begann er zu zeugen. Er sagt: Sehr schade in Ägypten, die Christen, die zeugen nicht. Die zeugen gar nicht. Haben wohl Angst, dass sie getötet werden? Die schweigen. Wenn sie doch nur reden würden und ihnen das Heil verkündigen. Aber das tun sie nicht. Und er hat auch guten Rat, wie wenn man mit den Moslems redet, wie man sich benehmen soll. Er sagt nur: Ihr Frauen, seid vorsichtig, wie ihr euch kleidet und wie ihr euch benimmt. Sonst hat es keinen Sinn, von Jesus zu reden. Die achten euch nicht. Die sagen nur, das ist eine unsittliche Rasse. Von den Lüsten hin und her getrieben. Also muss man da auch vorsichtig sein. Und dieser Mann kam zum Glauben, hat schon Bücher geschrieben. Mehrmals war am Rand des Todes. Aber sie hören nicht auf zu reden. Sie haben Jesus gefunden. Das bedeutet was für sie. Wer Jesus hat, leider wir Europäer, was bedeutet Jesus uns? Etwas Nichtiges. Nichtiges. Der ist der Höchste und Beste. Denkt daran, dass er selber gesagt hat: Wer Vater, Mutter, Frau, Kinder mehr ehrt als mich, ist mein Nichtwert. Wer sie mir liebt, kann nicht mein Junge sein. Das ist ein großer Schade hier in Europa, dass Jesus uns nicht viel bedeutet. möge Gott uns aufs Neue die Wichtigkeit und Größe Jesu Christi offenbaren. Wie wunderbar ist es, wenn man ihn hat. Da haben wir Vergebung. Da haben wir Befreiung der Sünde. Vielleicht bedeutet er nichts, weil wir sagen, wir haben Jesus und leben in Sünde. Wir werden noch ärgerlich, wir werden wütend, wir huren noch. Wir rauchen und saufen noch. Sind noch ungeduldig. Und sagen, wir haben Jesus. Dadurch wird der Name des Herrn dann gelästet unter den Heiden. Um Jesus zu haben, ist etwas Großes. Sie wissen ja von der Iranerin, die bei uns in Südafrika war. Die hat ein Kind. Das Kind war ängstlich krank. Und da sagte eine zu ihr, sie sagte, es war Gott. Als sie um das Leben ihres Kindes rang, bete nicht zu Allah, bete zu Jesus. Und als sie zu Jesus betete, sie hatte keine blasse Ahnung, wer Jesus war, betete sie zu Jesus und das Kind wurde gesund. Und dann war sie auf der Suche. Wer ist Jesus? Und hat dann ein Wörterbuch gekauft. Nachgeschlagen, das Wort Jesus. Da stand, ist der Erlöse. Die Christen glauben an den. Und so war das Wörterbuch ihre Bibel. Was ist ein Erlöse? Das Wort Erlöse. Das Wort Rette. Von den Sünden. Was ist Sünde? Ist doch erstaunlich, wie Jesus Menschen führen kann. Zu sich führen. Wie er uns suchen kann. Das Beste, das Schönste, was es gibt in dieser Welt. Paulus sagt, was mir Gewinn war, habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet. Und der hatte Gewinn. Lest mal, wenn ihr Zeit habt zu Hause, wovon er redet. Und da sagte ich, alles rechne ich, achte ich als Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi. Es gibt keine Erkenntnis so hoch, so tief, so weit wie die Erkenntnis Jesu Christi. Der klügste Mann der Welt ist ein Narr, verglichen mit der Erkenntnis Jesu Christi. Wer den nicht kennt, schaut. Auch im Schulunterricht. Was nützt es? Wir sagen, die Kinder sind klug, aber wenn sie Jesus nicht kennen, leben sie in der Finsternis. Um Jesus zu kennen, ist das größte Geschenk, der größte Reichtum, alles Wissen. Nichts ist größer als die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi. Und dann habe ich im Psalm gelesen, das waren die Menschen dort in Babel. Sie sagten, Jerusalem, wenn ich deine vergesse, dann vergesse ich meine Rechten. Wenn ich deine vergesse, dann klebe meine Zunge an meinem Gaumen. Der König Jerusalems ist Jesus Christus und Jerusalem unter Jesus ist nichts. So wie Luther sagte, wenn ich in den Himmel komme, werde ich gleich fragen, wo ist Jesus? Und wenn sie mir sagen, er ist in der Hölle, dann verlasse ich den Himmel und gehe zur Hölle. Die Hölle wird mir der Himmel sein. Und der Himmel ohne Jesus wird mir Hölle sein. Das sind Menschen, die ein Verhältnis mit Jesus Christus haben. Der bedeutet ihnen etwas. Gibt ihr Lutheraner, könnt ihr das sagen? Wenn ihr das nicht sagen könnt, ihm nachsagen könnt, seid ihr keine gute Lutheraner. Dass Jesus uns das Leben ist, wonach wir uns strecken, sehnen, schreien, streben. Jesus, das Leben. Dafür schlägt unser Herz, dass es uns von Größten wird. Jesus. Und dann sind wir nicht nur geistlich geholfen in unserer Seele, sondern unser Leib wird sogar dadurch equipped. Die Bibel sagt, dass wir die Erstlingsfrucht haben. Wir wissen ja, dass einst auch unser Leib erlöst wird. Und dann haben wir den Herrlichkeitsleib. Den haben wir noch nicht. Unser Leib muss auch noch erlöst werden und neu gemacht. Das ist der Herrlichkeitsleib. Jetzt, sagt das Neue Testament, haben wir die Erstlingsfrucht. Die Erstlingsfrucht sieht man so gut an einem Feigenbaum. Der Feigenbaum blüht. Aber es ist nicht volle Blüte, nur ein paar Blüte, vielleicht 10%. Und dann nach einigen Wochen, nach einiger Zeit, kommt die volle Ernte. Dann blüht der Baum, volle Blüten, aber die Erstlingsfrucht ist schon so groß. Die erntet man zuerst und dann nach einiger Zeit. Dann kommt die volle Ernte. Also auch leibliche Heilung haben wir nur die Erstlingsfrucht. Danach kommt die Ernte. Nicht jeder wird jetzt schon geheilt oder nicht sterben. Wir danken Gott für die Erstlingsfrucht. Da gibt es so vielerlei. Und das erleben wir täglich auf der Missionsstation. Fast auf jeden Abend habe ich, bevor ich begann, von einem leiblichen Wunder erzählt. Aber nicht nur leiblich, geistlich auch. Weil wenn der Leib auch geheilt wird und der Mensch wird nicht errettet von seinen Sünden, wäre es in manchem Fall besser, wenn der Mensch nicht geheilt wird. Wenn der Mensch nicht gehen kann und wird herumgetragen oder im Rollstuhl, ist gut, wenn er geheilt wird, ist gut. Aber wenn er geheilt ist und dann geht er in die Diskos, in die Hurenhäuser, sauft, dann sagt man, wäre der doch lieber nicht geheilt worden. Also, es hat nicht viel Sinn und Verstand, wenn du körperlich geheilt wirst, ohne geistliche Genesung. Das ist das Große. Das ist von größter Wichtigkeit. Eine Frau, die 39 Jahre alt war, die kam zur Missionsstation. Die wurde getragen, konnte nicht gehen. Sie lag, konnte nur auf einer Seite liegen und hatte die größten Wunden, weil sie nur auf einer Seite liegen konnte. Die Mutter war zu Hause, die Tochter arbeitete. Im Urlaub ist sie nach Haus, gesagt, Mutti, komm mit mir. Ich gehe jetzt in den Gottesdienst im Erweckungsgebiet. Komm du mit! Gott kann sich deine, Jesus kann sich deine erbarmen und eingreifen. Sie war in ärztlicher Behandlung. Es half nicht, sie ging auch zu den Zauberern. Und dann sagte der Arzt, du musst mit dem Ende deines Lebens rechnen. Das ist nicht weit weg. Bald wirst du sterben. Wir haben kein Mittel, das dir helfen kann. Dann kam die Tochter. Die Mutter sagte, Kind, ich bin schon so krank, wie kann ich dorthin? Vielleicht 5 Stunden Fahrt. Sie sagt, so wie ich bin in meinem Zustand. Sie sagt, Mutti, das tut keinen Schaden, du kommst mit. Sie kam mit. Und für die Kranken wird jeden Morgen um 6 Uhr ein Vortrag gehalten. Und diese Frau sagt, das Wort traf sie. Es traf sie. Sie weiß nicht, wie sie vor dem ohne Gottes Wort leben konnte. Und offenbarte eine Sünde nach der anderen in ihrem Leben. Sie bereinigte ihr Leben täglich. Ging in die Seelsorge. Abends betete man mit den Kranken. Auch diese Kranke wurde für gebetet. Nachdem sie ihr Leben bereinigt hatte, von größter Wichtigkeit. Jakobus 5 sagt, ist jemand krank unter euch? Bekennet euch eine dem anderen. Bekennet eine dem anderen eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Also, in göttlicher Heilung für den Leib geht es erst an erster Stelle um die Seele, dass du geistlich gesund wirst. Den nächsten Morgen kam die Tochter mit dem Rollstuhl, sagte, Mutti, komm mit mir. Nimm dich zum Badezimmer und wasche dich. Sie sagte, Kind, warte. Sie setzte sich auf, konnte vor dem nicht sitzen. Ihre Beine aus dem Bett. Sie sagt, halt. Erhob sich. Sie sagt, ich gehe ungetragen und ohne Rollstuhl ins Badezimmer und ging dann 20, 30, 40 Meter. Wusch sich, kam zurück und wurde vollkommen gesund. Vollkommen. Die Erstlingsfrucht. Bald kommt der Herr, dann haben wir den Ähnlichkeitsleib. Dann werde ich nicht mehr heise. Und brauche nicht mehr da durchzugehen, wo ich jetzt durchgehe. Das kann Jesus. Er ist Herr über alles. Er ist auch der große Arzt. Denke ich auch an einen Mann, einen langen Mann. Die Frau rief mich an, kannst du kommen? Mein Mann ist sterbenskrank. 5 Fußspezialisten sind mit ihm beschäftigt und können ihm nicht helfen. In der Zeit hatten wir ein kleines Flugzeug gekauft für die Mission, um uns zu helfen, dass wir schneller hin und zurück kamen. Hat 30.000 Rand gekauft, da kauft man ja beinahe ein Eis für heute. Als wir das Flugzeug gekauft haben, da war es schlimm, die Frommen, die sagten, was, wie könnt ihr euch solches leisten? Kauft ihr ein Flugzeug? Ist doch solch ein zu kurz an Geld. Ihr verschwendet nun das Geld. Ja, wir müssen oft unsere Ohren hergeben, um Unsinn zu hören. Möge Gott mich bewahren, dass ich nie solchen Unsinn euch predige. Kannst du das tun, Elo? War das Gottes Wille, mit einem Flugzeug zu fahren? Das war was Schlimmes. Fast wie vor Jahren, als es ein Fahrrad gab. Da haben die Christen auch gesagt, so kultisch. Ein Fahrrad, so kultisch. Schaut nur mal von hinten. Ist nichts links, nichts rechts und die balancieren. Das ist eine Satansmacht. Ja, da kam ich fast in Banken. Herr Jesus, habe ich solch einen Fehler gemacht. Den Tag nach dem folgenden Tag musste ich nach Europa zur Tournee. Den Abend davor, vor dem letzten Tag, rief diese Frau an. Sagt, bitte, sie weinte. Bete für meinen Mann, der ist im Spital in Pretoria. Komm und bete über ihn. Ich sage, ich kann nicht kommen. Übermorgen gehe ich schon nach Europa. Fliege ich ab. Mit dem Auto komme ich nicht dahin. Ah, da dachte ich ans Flugzeug. Ich sage, da ist eine Möglichkeit, ich komme morgen früh. Wir fliegen nach Pretoria, beten für ihn, komm zurück, pack, und dann kann ich nach Europa. Gut, sind wir mit dem Flugzeug losgeflogen. Als wir dort ankamen, ging ich in den Raum, im dritten Stock vom Spital. Ich betete, Herr, was soll ich diesem Mann sagen? Dann nahm ich die Bibel und las Matthäus 8. Er lag im Bett. Fünf von den besten südafrikanischen Ärzten waren mit ihm beschäftigt und sagten der Frau, da ist nichts, was ihm helfen kann. Das ist der Beginn vom Ende. Müssen mit deinem Tod rechnen. Und als ich dort ankam, sagte ich, darf ich ein Wort lesen? Ja, gerne. Matthäus 8, als er vom Berg herabging, kam ein Aussätziger. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Dann las ich weiter. Kam ein Hauptmann von Kapernaum und sagt, mein Diener, mein Soldat liegt in großen Schmerzen, todkrank. Jesus heilte ihn. Und so ging es dann weiter. Abends brachten sie all die Kranken. Vor dem war noch Petrus, seine Schwiegermutter, mit hohem Fieber. Er heilte sie auch. Und dann am Abend brachten sie viele Besessene zu ihm, trieb die Geister aus mit Worten, machte alle Kranken gesund, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der das spricht, der hat unsere Schwachheiten auf sich genommen und unsere Seuchen hat er getragen. Dann möchtest du, dass wir beten? Er sagte, ja, wir beteten. Ach gut, auf Wiedersehen, ich muss jetzt zurück, morgen nach Europa. Die Frau begleitete, ging mit mir aus dem Spital. Als wir draußen waren, weinte sie bitterlich. Sie sagte, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du meinem Mann nicht getadelt hast. Wir sind jetzt satt und müde von Menschen, die kommen, die sagen, so lange beten wir schon für dich, Menschen beten für dich, du wirst nicht gesund, da muss noch eine Sünde sein in deinem Leben. Und du, Elo, kommst und sagst nichts, tadelst ihn nicht. Er hat dein Leben bereinigt. Sie beten, aber keine Hilfe. Und du kommst und betest nur mit ihm. Sie sagt, ich danke dir. Sind geflogen nach Haus. Als ich zu Hause ankam, Telefon, die Krankenschwester in diesem Spital wollte mich sprechen, ging gleich hin. Sie sagt, der Mann, für den du gebetet hast, der geht auf und ab im Spital. Der konnte seinen Fuß nicht bewegen. Das Bein musste man nehmen mit der Hand und es bewegen. Sagt, nachdem du weg bist, ist aufgestanden und hat eine riesig große Stimme. Dann hat er gesungen, seine Frau hergerufen und Sohn, im dritten Stock haben sie gesungen, dass sie es im ersten Stock gehört haben. Und den oberen Stock. Und dann ist er durch, sein großes Spital. Hin und zurück. Das ist schon über 20 Jahre. Wisst ihr, wie lange her es ist? Oder 25 Jahre. Oder fast 30 Jahre. Und der Mann, der pries Gott. Da habe ich Gott gedankt fürs Flugzeug. Ich sage, lass die Verdammen verdammen. Lass sie reden, was sie wollen. Aber ich danke Gott für sein Wirken. Und durch das Flugzeug ist der Mann geheilt worden. Nicht, dass das Flugzeug ihn geheilt hat, du verstehst. Und bis heute läuft der Mann auf und ab. Und für die, die das Geld lieben und Gefangene des Geldes sind, möchte ich nur sagen, dass wir schon viel mehr von ihm empfangen haben, als was das Flugzeug gekostet hat. Also haben wir was Gutes getan, investiert, wo die Zinsen fantastisch waren. Wir hätten jetzt schon 2, 3 andere vielleicht Flugzeuge kaufen können. Mit dem Geld, was diese Männer, Vater und Sohn, uns geschenkt haben. Und sind mit uns im Reiche Gottes. Verkündigen mit uns das Evangelium. Und preisen den Herrn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und das ist so groß, dass das übersprudelt, sogar dass der Leib davon dadurch gesichtet wird. Das kann Gott schaffen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und Leben in Überfluss. Und dann die geistlichen Segnungen alle. Freiheit von Sünde. Wie kann man leiden, wenn man der Sünde Knecht ist? Immer wieder unterliegen. Ist man in einem Satanskreis. Immer wieder das Gleiche. Dann bech auf. Dann bech ab. Leidet man, wenn eine solche eine Frau hat. Das ist schon ein schweres Joch. Ihr Jugendlichen. Ihr heiratet gehen. Denkt immer an Mädchen. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Bei manchen ist ein Strick um Hals. Bete du und bitte Gott um die Rechte. Wenn du die Begierde hast, hast du einen Klotz am Bein. Und ihr Mädchen, ihr möchtet auch gerne einen Mann. Es gibt Menschen, die den Herrn Jesus verleuchten, ihm den Rücken kehren, nur wegen einem Mann. Der kann dir nach aus dem Haus Hals hängen. Wenn er von Gott ist, gut, sonst halt die Hände davon weg. Dann ist unverheiratet sein viel besser als verheiratet sein. Sei Liebe verlobt mit Jesus Christus, dein Ein und Alles, und geh durch die Welt als eine Missionarin, eine Zeugin Jesu. Leb nur für ihn. Und ich bete und bitte Gott, dass er dir so kostbar ist, dass du sagst, sollte ich Jesus vergessen, dann klebe meine Zunge an meinem Gaumen. Dann kann ich meine Rechte vergessen. Er ist mein höchstes Glück, die Spitze, der höchste Punkt der Freude, des Friedens. Jesus Christus. Ist der Herr Jesus dein Ein und Alles? Ich sagte heute Morgen, heute kann ich nicht den Dienst halten. Aber hier bin ich. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, dann rede ich über dich. Wenn ich krepiere und sterbe, das ist Gewinn. Es kann ja auch sein, dass ich dadurch gesund werde. Für dich tue ich es gern, Herr. Du sollst mir mein Ein und Alles sein. Mit Jesus ist es das Beste. Vorgeschmack des Himmels in dieser Welt. Ohne Jesus, Vorgeschmack der Hölle. Denn da wirst du beenden. Und die höllischen Flammen werden dich hier schon lecken. Und wirst todunglücklich, bis schließlich du sagst, ich nehme mir das Leben. Kann die Menschen nicht verstehen. Muss ihnen immer wieder sagen, bleib so lange weg von der Hölle, wie du kannst. Wenn du mal Schluss machst mit deinem Leben, bist du heute schon da und brennst in der ewigen Pein. Wer Jesus noch nicht aufgenommen hat, der nehme ihn jetzt auf. Ist Jesus schon. Er sagt dir, ich stehe bei der Tür und klopfe an. Wenn jemand sein Herz öffnet, die Tür öffnet, gehe ich hinein, wird mit ihm das Abendmahl halten und er mit mir. Das bedeutet Gemeinschaft mit ihm. Das ist das Wunderbarste, was es gibt in dieser Welt. Der Herr der Herren, König der Könige, dass er, der König der Herrlichkeit, einzieht. Und wenn er eingezogen ist, wird alles neu. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Die Kinder werden sagen, Papa, was ist mit dir los? Die Frau sagt, Papa, was ist mit dir los? Du bist so anders, so anders. Und so auch mit der Frau, so mit den Kindern. Und so werden die Menschen auch sagen, bei der Arbeit und wo es sei. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Alles neu geworden, alles. Aber bei den Bekehrungen heute schleppen wir das Alte mit uns. Haben Jesus aufgenommen, rauchen weiter, saufen weiter. Haben noch die alte Freundin, der alte Ärger. Da stimmt etwas nicht. Etwas ist entweder die Bibel lügt, und wenn sie nicht lügt, dann lügst du. Du hast eine falsche Bekehrung erlebt. Du hast den verkehrten Jesus bekommen, nicht den rechten. Jemand in Christus, sagt das Wort Gottes, ist er eine neue Kreatur. Siehe, alles ist neu geworden. Das ist Jesus. Sogar im Himmel, wird sagen, heißt es, siehe, ich mache alles neu. kein Tod, keine Tränen, kein Schmerz. Er macht alles neu. Und wie wäre es im Himmel, wenn nicht alles neu wird? Wenn dann noch ein AIDS-Kranker ist. Oder Rheuma. Oder Heiserkeit. Er macht alles. Was bedeutet alles? Schließt das was aus? Und wenn es heißt, wenn du in Christus bist, bist du eine neue Kreatur. Alles ist neu geworden. Alles. Geh zum Vater und frag ihn, Papa, ist alles neu bei mir? Oder siehst du noch was vom Alten? Geh zur Mutter. Und du, lieber Mann, geh auch zur Frau. Geh mal zur Frau. Wenn wir uns demütigen, ist es nur gut. Sag mal, liebe Frau, siehst du noch eines vom Alten in meinem Leben? Und sag ihr, du wirst es nicht für ungut nehmen, wenn sie dir die Wahrheit sagt. Oder soll sie nur Honig um dein Bart schmieren? Sie soll dir doch eine Gehilfin sein. Dann, liebe Frau, schenk deinem Mann wahren Wein ein. Keine Heuchelei, sag ihm. Wenn er denn böse wird mit dir, dann schreib mir einen Brief oder telefoniere und sag, Erlo, was du gesagt hast, ist furchtbar. Dann ruf ihn, dann werde ich mit ihm übers Telefon reden. Mann, nimm es an, sonst kommst du in deinem Ärger um. In Südafrika haben wir einen Mann, der hat sich geärgert. So geärgert, dass er anfing zu zittern und dann fiel er um und war tot. Hüte dich davor, lieber Mann. Genug mit dem alten Zorn. Weg damit. Ist jemand in Christo, der das Leben ist, ist alles neu. Und Kinder, geht auch zu den Eltern und sagt, ist alles neu? Geht zum Bruder, geht zum Schwester. Wenn nicht, dann komm zu Jesus. Und ich lade dich ein, tu es jetzt. Hier in der vordersten Reihe sitzen Seelsorge. Nicht nur eine. Sehr oft muss mein Bruder stundenlang sitzen und die anderen wollen nur zu meinem Bruder gehen. Ich sage ihnen heute, du, sag ihnen, sie soll zu den anderen gehen. Wenn du tot bist, was dann? Einige wollen nur zu einem Menschen. Da, ich glaube nicht, dass du es ernst meinst. Wenn du es ernst meinst, gibst du nicht um, wer es ist. Denn du bekennst Gott vor einem Zeugen. Und der betet mit dir. Verstanden? Ich hoffe, dass es klar genug ist. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Todeszustand. Hoffnungslos verloren.